ARD. Gefangenenaustausch. Verurteilter Mörder gegen politische Gefangene. Ein zu hoher Preis für den Deal?
Mehr Sicherheit an Bahnhöfen. Kann das durch künstliche Intelligenz gelingen?
Krawalle in Großbritannien. Gezielte Falschmeldungen in den sozialen Netzwerken heizen die Stimmung auf.
15 Minuten. Der Tagesschau-Podcast am Morgen.
Einen wunderschönen guten Morgen. Es ist Gott sei Dank Freitag, der 2. August. Wir sind immer noch Team Berlin-Gladbach, Magdalena Bienert und Uli Spinnrath.
Schönen guten Morgen. Ganz schön viel los heute. Mhm. Was es zu erzählen gibt, Magda, lass uns mal direkt loslegen.
Zunächst mal die gute Nachricht. Alle sind wohlbehalten hier angekommen. Die Einreiseformalitäten sind erledigt worden. Und jetzt wird es auch darum gehen, alle gesundheitlich zu untersuchen in den nächsten Tagen und die Hilfe zur Verfügung zu stellen, die notwendig ist.
Ja, da war ganz schön was los gestern Nacht. Kanzler Scholz hat seinen Urlaub unterbrochen, ist nachts zum Flughafen Köln-Bonn gefahren. Denn gestern hat der größte Gefangenenaustausch seit Ende des Kalten Krieges stattgefunden zwischen Russland und dem Westen.
16 Gefangene aus Russland und Belarus wurden gegen 10 Gefangene, die im Westen inhaftiert waren, ausgetauscht. Darunter waren auch 4 Deutsche. Unter anderem der in Belarus zum Tode verurteilte und zuletzt begnadigte Rico K. Er war wegen angeblichen Terrorismus im Auftrag des ukrainischen Geheimdienstes in Belarus verhaftet worden. Ja, vielleicht auch nur als Druckmittel. Zumindest ist das jetzt so ein Verdacht, der im Raum steht.
Und zurück in die USA darf unter anderem US-Journalist Evan Gershkovich. Die 16 Freigelassenen und deren Familien sind garantiert überglücklich. Ja. Auf der anderen Seite, Deutschland hat den sogenannten Tiergartenmörder im Tausch zurückgegeben. Der war ja russischer Agent, saß hier 5 Jahre im Gefängnis, weil er einen Georgier im Berliner Tiergarten erschossen hatte. Also im Auftrag des russischen Staates, der diesen Mann tot sehen wollte.
Also ein Austausch eines verurteilten Mörders gegen politische Gefangene. Das ist ja schon zumindest so ein gefühltes Ungleichgewicht. Ne? Also auch für die Angehörigen des ermordeten Georgiers, die sagen zum Beispiel, einerseits sind wir froh, dass jemand das Leben gerettet wurde. Gleichzeitig sind wir aber auch sehr enttäuscht darüber, dass es in der Welt anscheinend kein Gesetz gibt, selbst in Ländern, in denen das Gesetz als oberste Instanz gilt. Gemeint ist wohl Deutschland.
Ja. Das deutsche Strafrecht sieht eigentlich so eine Möglichkeit auch nicht wirklich vor, also so einen Gefangenenaustausch mit Straftätern. ARD-Rechtsexperte Frank Bräutigam.
Der Generalbundesanwalt hat hier laut Gesetz die Möglichkeit, den Täter vorzeitig freizulassen, wenn der abgeschoben wird. Ob man bei einem Mörder schon nach wenigen Jahren von dieser Möglichkeit Gebrauch macht für einen Gefangenenaustausch, das ist dann aber eine politische Entscheidung der Bundesregierung.
Also man kann das Recht kreativ auslegen und einen verurteilten Mörder vorzeitig entlassen bei Auslieferung oder Abschiebung. Natürlich eigentlich mit dem Hintergedanken, dass er in seinem Heimatland dann die Strafe absitzt, was in Russland natürlich nicht der Fall sein wird, eher noch im Gegenteil.
Ja, wahrscheinlich ist es so. Die Entscheidung über die Freilassung fiel wohl im Kanzleramt, also ganz oben. Die Menschenrechtsorganisation Amnesty International ist einerseits erleichtert über den Austausch, aber sagt auch zu diesem Deal, da bleibt schon ein bitterer Beigeschmack.
Putin war es sehr wichtig, den Tiergartenmörder zurückzuholen. Er hat ihn erst kürzlich in einem Interview als wahren Patrioten bezeichnet.
Ja, und unabhängig von jeder Bewertung, trotz des russischen Angriffskriegs in der Ukraine, funktionieren ja offenbar doch noch gewisse diplomatische Kanäle zwischen den USA, zwischen Deutschland und auch Russland. Also es herrscht eben doch keine Funkstille, wie man vielleicht annehmen könnte.
Jetzt kommen wir zu Orten, an denen man sich als Frau oder weiblich gelesene Person wirklich, ich behaupte jetzt mal ganz pauschal, einfach ungern befindet. Dazu gehören fast leere Bahnhöfe. Auch noch abends oder nachts. Oh, schön noch so mit Unterführungen, die zum Himmel stinken. Wie wir uns jetzt an solchen Orten in Zukunft sicherer fühlen könnten, soll eine KI regeln. Und zwar bei dir, Uli, am Bahnhof in Mönchengladbach. Ich war noch nie da. Ist das der zentrale Bahnhof? Oder
da musst du mal hinkommen.
Wie sieht's da aus?
Ja, tatsächlich gibt es 2 Hauptbahnhöfe in Mönchengladbach. Mhm. Die einzige Stadt in Deutschland mit 2 Hauptbahnhöfen. Aber es ist klar, einer der zentralen in der Stadt. Ja, vor allen Dingen so der Platz hinter dem Hauptbahnhof ist echt so ein Problem, Punkt. Da wird viel gedealt, das weiß ich von einer Freundin, die bei der Polizei arbeitet. Die Stadt hat viel investiert, um das da schöner zu machen. Mhm. Aber ich weiß, da wird immer noch gedealt und das ist kein guter Ort. Es gibt da auch schon Überwachungskameras, klar, wie das oft an Bahnhöfen ist. Aber diese Bilder müssen kontrolliert werden von Polizisten. Forscher der Hochschule Niederrhein in Mönchengladbach haben jetzt deshalb was Neues entwickelt. Das ist eine Radartechnik und die soll mit Hilfe von KI den Bahnhof sicherer machen, hast du ja schon gesagt. Und die Menschen in Mönchengladbach am Bahnhof, da haben wir uns mal umgehört, die finden das zumindest ganz gut.
Das finde ich sehr in Ordnung, weil zu viel passiert. Vor allen Dingen als Frau abends, wenn es schon dunkel ist, kann man sich ja kaum noch alleine auf die Straße wagen.
Ich finde das sehr, sehr gut. Sollten die auch machen. Dann können sie halt alle kontrollieren damit.
Boah, das ist gut. Das finde ich echt gut. Sollen die auf jeden Fall machen. Können die auch bei anderen Bahnhöfen machen.
Das neue Überwachungssystem funktioniert so, dass jetzt anders als bei einer klassischen Kamera keine Bilder aufgezeichnet werden. Man hat also kein Problem mit dem Datenschutz, denn bei dem neuen System geht es nur um Bewegungen. Finde ich ganz spannend.
Ja, auf dem Bahnhofsvorplatz werden jetzt Radarsensoren eingesetzt. Also neben den Überwachungskameras hängen da jetzt so kleine graue Kästchen, die sind so ungefähr 10 cm groß und das sind Radarsensoren und die zeichnen quasi nur Bewegungen auf, aber eben nicht mit Kamerabild, weil es eben gegen den Datenschutz verstoßen könnte, sondern es werden Farbspektren aufgezeichnet. Das heißt, es sind dann grüne und gelbe Punkte auf einem Bildschirm dargestellt. Ja, und wenn dann eine schnelle Bewegung kommt, dann werden die rot. Das kann man sich so ein bisschen wie so eine Wärmebildkamera vorstellen.
Und die Idee ist, dass diese künstliche Intelligenz Schlägereien und andere Straftaten erkennt, aber dafür muss sie natürlich erstmal lernen, was diese aufgenommenen Muster bedeuten. Also ob es sich jetzt um einen Angriff handelt oder auch nur eine normale Handbewegung. Aber der Projektleiter Hans-Günther Hinsch von der Hochschule Niederrhein weiß auch, dass das System noch nicht ganz perfekt ist.
Natürlich hat das alles seine Grenzen. Wenn in einer verdeckten Menge jemand mit einem Messer agiert, sehen Sie das auch auf einer Kamera nicht. Und das werde ich natürlich auch mit so einem Radarsignal nicht erfassen können.
Tja, das ist der eine Punkt. Und eine KI muss ja auch erstmal mit Unmengen an Daten gefüttert werden. In Mönchengladbach zum Beispiel wird sich vor die Sensoren gestellt und Schlägereien und Gewaltdelikte werden simuliert, nachgestellt, damit diese KI eben lernt, diese unterschiedlichen Szenarien auch unterscheiden zu können. Mhm. Also muss man jetzt mal abwarten, wie das bei mir in Gladbach so funktioniert und ob das wirklich hilft.
Aber ich finde, es ist ein sehr guter Anfang. Ja. In der Londoner U-Bahn wurden auch neue KI-Systeme bei der Überwachung getestet. Da ging es darum, Menschen ohne Ticket zu erkennen, die über die Absperrungen springen oder sich irgendwie aggressiv verhalten. Aber auch da gab es zu wenig Trainingsdaten, zu viele Fehler. Also zum Beispiel wurden Kinder als Menschen ohne Ticket erkannt, weil die unter den Absperrungen durchgegangen sind.
Ja. Das zeigt natürlich, die Kameraüberwachung ist im Moment noch Fleißarbeit. Beamte müssen live auf den Bildschirm gucken, aber die KI könnte das dann übernehmen, wenn sie heikle Bewegungen sicher erkennt und dann auch in einem zweiten Schritt möglicherweise sofort selbstständig die Polizei informiert. Das könnte dann tatsächlich ja dafür sorgen, dass die auch schneller noch vor Ort ist. Ab August 2026 greift ja ein neues Gesetz, was einheitliche Regeln für den Einsatz von KI vorgibt. Dann darf zum Beispiel KI-gesteuerte Gesichtserkennung von Polizei- und Sicherheitsbehörden genutzt werden, was ja jetzt noch nicht erlaubt ist, wenn denn eine richterliche Anordnung vorliegt. Das ist Voraussetzung.
Und unabhängig von KI oder Überwachung, es gibt ja auch schon kleinere Dinge, mit denen man sich am Bahnhof und der Umgebung sicherer fühlen kann. Es gibt zum Beispiel eine Hilferuf-App, mit der man unauffällig Hilfe holen kann, ohne zu telefonieren. Also wenn man nur auf den App-Button klickt, löst das einen digitalen Hilferuf aus und der Alarm erreicht dann direkt die Sicherheitskräfte im Bahnhofsgebäude. Auch erstmal ein guter Anfang.
Unsere Kurznachrichten.
In den USA hat die Familie eines bei einem Unfall getöteten Motorradfahrers den Elektroautohersteller Tesla verklagt. Ein Tesla im Autopilotmodus hatte den Motorradfahrer umgefahren und seine Familie meint, dass die Sensoren das Motorrad hätten erkennen müssen. Und außerdem sei der Fahrer, der den Autopiloten genutzt habe, zu müde gewesen, um zu reagieren.
Wegen der Lage im Nahen Osten hat die Lufthansa weitere Flüge gestrichen. Bis nächste Woche Donnerstag wird Tel Aviv in Israel nicht mehr angeflogen, weder von der Lufthansa noch vom Tochterunternehmen Eurowings. Auch alle Flüge nach Beirut im Libanon wurden gestrichen bis Mitte August.
Heute Abend ist das erste von 10 Konzerten von Adele in München. Fast 800.000 Besucher werden insgesamt erwartet. Und weil es die einzigen Adele-Konzerte auf dem europäischen Festland sind, kommen auch viele Fans aus dem Ausland nach München.
In Großbritannien ist die Stimmung wirklich sehr, sehr aufgeheizt. Gerade habt ihr vielleicht schon mitbekommen, Demonstrationen, Ausschreitungen, verletzte Polizisten und verängstigte Bürger.
We went inside the mosque and we locked the mosque. Wir sind in die Moschee geflüchtet, wir haben uns eingeschlossen. Wir hörten die Beschimpfungen, die Parolen. Das war natürlich sehr beängstigend. Sie haben alle Fenster eingeschlagen, alle Zäune zerstört.
Tja, das war Ibrahim Hussein von der Moscheegemeinde in Southport in der kleinen englischen Küstenstadt in der Nähe von Liverpool. Ist seit Montag die Hölle los. Nach einem Messerangriff mit 3 toten Mädchen und weiteren schwerverletzten Kindern und Erwachsenen haben sich die Ereignisse total überschlagen. Da geht es um Falschinformationen, um rechte Netzwerke und auch um antimuslimische Stimmungen.
Ja, wir versuchen das mal ein bisschen zu sortieren, was da eigentlich passiert ist. Also es gab einen Messerangriff. Ein 17-Jähriger soll bei einer Ferienfreizeit für Kinder 3 Mädchen getötet und 10 weitere Menschen verletzt haben. Sein Motiv ist immer noch unklar. Er wurde danach natürlich festgenommen.
Und schon Minuten nach den ersten Meldungen über den mutmaßlichen Täter haben sich dann Falschnachrichten rasend schnell in den sozialen Netzwerken verbreitet. So hat zum Beispiel ein umstrittener Influencer bei X, ehemals Twitter, eine Nachricht abgesetzt und behauptet, der mutmaßliche Täter habe kleine Mädchen ermordet und er komme auch direkt von einem Boot.
Und weitere rechte Online-Accounts hatten gestreut, der Mann sei illegal nach Großbritannien eingereist, ein muslimischer Asylbewerber, der bereits vom Geheimdienst beobachtet wird. Auch ein russisches Staatsmedium hat das behauptet.
Tja, und das sind alles Falschnachrichten. Genau. Die Polizei sagt, dass der 17 Jahre alte tatverdächtige Sohn eines Paares ist, das aus Ruanda stammt. Aber er wurde selbst in Großbritannien geboren und er lebt auch schon seit über 10 Jahren in der Region Southport. Rechtsextremisten haben den Behörden auch vorgeworfen, sie würden die Wahrheit über den Angreifer vertuschen, also woher der wirklich kommt. Da haben dann auch rechte Politiker mit eingestimmt, ein prominenter britischer Abgeordneter Nigel Farage, den kennen einige vielleicht, der im Parlament in London sitzt. Auch er spekuliert, dass die Behörden die Wahrheit so ein bisschen zurückhalten würden.
Ja, also diese Wucht dieser Falschnachrichten und Vorwürfe gegenüber den Behörden hat dann am Tag nach der Tat zu unzähligen Demonstrationen und Ausschreitungen geführt. Viele, viele Menschen haben die Moschee in dem kleinen Ort angegriffen. Wir haben ja eben Ibrahim Hussein gehört. Auch Polizisten wurden angegriffen mit Ziegelsteinen, Mülleimern, Straßenschildern. Über 50 Polizisten wurden verletzt und Autos und Mülltonnen in Brand gesteckt.
Die Menschen in dem kleinen Küstenort Southport sind auch nicht nur traumatisiert nach der Messerattacke auf die Kinder, sondern jetzt sind sie auch noch völlig verstört, weil eben rechte Gruppen ihren Ort, ihren kleinen Ort für die eigenen politischen Zwecke missbrauchen. Diese Frau aus dem Ort zum Beispiel, die blickt ziemlich fassungslos auf die Krawalle.
Ich verstehe es nicht. Sie attackieren dieselben Polizisten, die am Montag um das Leben unserer Kinder gekämpft haben.
Die Polizei hat bereits gesagt, die Randalierer, das waren Mitglieder einer rechtsextremen Gruppe. Die kommen auch nicht hier aus der Gegend. Aber die Proteste haben sich dann wirklich übers Land verbreitet. Auch in London ist ein Protest britischer Ultranationalisten am Mittwochabend nahe dem Regierungssitz total eskaliert.
Da haben die Demonstranten in Sprechchören gefordert, die Einreise illegaler Migranten zu stoppen. Es kam auch da zu Angriffen auf Polizisten und Sanitäter. Und mehr als 100 Menschen sind festgenommen worden. Und auch aus anderen Städten in Großbritannien wurden Krawalle gemeldet. Und zwar immer wieder mit Sprechchören, wir wollen unser Land zurück.
Also kurzum, das war ein wirklich giftiger Cocktail aus Fehlinformation und der Verstärkung durch soziale Netzwerke. Und das kann, so haben es jetzt die Vorfälle in Großbritannien gezeigt, wirklich zu einer Spirale der Gewalt führen.
Boah, und jetzt, Magda, müssen wir, glaube ich, noch über was Leichtes reden für den Start ins Wochenende. Das war eine ganze Menge Krawall.
Sehr, sehr gerne. Ich habe noch eine kleine Runde nutzloses Wissen. Heute vor 40 Jahren, 1984, wurde die allererste E-Mail nach Deutschland verschickt. Sie kam aus den USA und da stand drin, Michael, this is your official welcome to CSNet. Ja, Michael, also Michael, ist ein Informatiker der Universität Karlsruhe.
Der Michael ist älter als ich, die erste deutsche E-Mail. Faszinierend. Hast du schon mal so einen richtigen Fail gehabt? Ich meine, also klar, irgendwie Anhänger vergisst man ständig mitzuschicken und dann muss man nochmal neu schicken, aber sowas richtig Peinliches?
Was Unangenehmes? Ja? Ja, es ist mir einmal in meinem Leben passiert. Ich hoffe, es passiert auch nie wieder. Es ist lange her, da gab es intern irgendwie Stress mit unserer Chefin und ich habe in einer E-Mail über sie abgelästert so und wollte mir ein bisschen Luft verschaffen und die an eine Kollegin schicken, diese E-Mail, und habe aber, weil ich natürlich über die Chefin die ganze Zeit geschrieben habe, wirklich geschafft, ihren Namen oben in den Adressaten einzugeben, und sie hat diese E-Mail bekommen.
Ach nein. Echt? Du hast die
ich habe es nicht gecheckt. Also in dem Moment, als sie losgeschickt war, habe ich es gecheckt.
Und dann das war bist du gefeuert worden.
Furchtbar. Nee, ich bin wie der Blitz in ihr Büro gerannt und habe gesagt, ich muss ganz kurz an deinen E-Mail-Account, können wir bitte eine E-Mail löschen, die fälschlicherweise zu dir gekommen ist. Und das haben wir dann zusammen gemacht. Sie hat ihn nochmal geöffnet vorm Löschen. Ich hoffe, sie hat nicht da weiter gelesen, aber es war ultra peinlich. Oh mein Gott. Seitdem checke ich wirklich Adressaten immer doppelt und dreifach.
Besser ist das. Augen auf im E-Mail-Verkehr, kann man dann nur sagen. Erstmal ein schönes Wochenende euch allen. Wir hören uns Montag wieder. Bis dahin.
Genau. Ciao, ciao. Bis Montag, ihr Lieben. Ciao.
15 Minuten. Der Tagesschau-Podcast am Morgen kommt vom Westdeutschen Rundfunk.